Ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. Es ist der weiße Sonntag und was für ein herrliches Wetter draußen, vor allen Dingen heute für die ganzen Kommunionskinder, die heute ihre Kommunion feiern. Das ist doch besonders schön. Unser Gottesdienst aus der Update-Reihe steht heute unter dem Thema, wem vertraust du oder wie es hier steht, Vertrauen schenken. Ich hatte mal ein bisschen recherchiert und geguckt, was die Statistik so zum Thema Vertrauen sagt und dazu gefunden, dass wir als Bevölkerung, also gut 90%, den Feuerwehrleuten und Piloten vertrauen. Das ist doch schon ein ganz schön großer Anteil. Fast 90% haben Vertrauen in Krankenschwestern und Ärzten. An der letzten Stelle stehen leider die Politiker, die haben nur 7% gekriegt. Und auch mit den Fußballern ist es nicht ganz so hoch, da haben nur 24% Vertrauen. Vielleicht ändert sich das aber auch immer, je nachdem, welches Event gerade ansteht. Ja, Vertrauen ist ja eine Art Vorschuss, kann man sagen, ein Vorschuss, den ich jemand anderen gebe. Ich unterstelle ihm erstmal Gutes, solange sich nicht das Gegenteil erweist. Kriterien dafür könnten sein, dass derjenige sein Wort hält. Also, dass mir jemand die Wahrheit sagt und dass jemand authentisch ist und vielleicht auch authentisch in Situationen, wo ich meine Schwäche zeigen muss, wo ich vielleicht selber Fehler mache und trotzdem dem anderen diese Fehler zugeben kann. Vertrauen hat man nicht nur zu Freunden und Verwandten, sondern denken Sie einmal selbst daran. Sie gehen in den Supermarkt und kaufen ein Paket Milch. Sie haben doch Vertrauen darin, dass dieses Lebensmittel wirklich in Ordnung ist, dass das Haltbarkeitsdatum stimmt, dass es so verarbeitet wurde, dass Sie es trinken können. Oder Sie gehen in die Apotheke und kaufen eine Halsschmerztablette. Auch da vertrauen Sie doch dem Apotheker, der Apothekerin, dass sie Ihnen das richtige Produkt geben wird. Vertrauen haben wir auch in unsere Lehrer. Müssen wir manchmal auch haben in Personen, die einen Erziehungsauftrag haben und da hoffen, dass sie mit unseren Kindern vernünftig umgehen. Vertrauen in Technik. Ich hatte jetzt noch mit meiner Tochter das Gespräch. Osterkirmes war gerade. Ich gehe in ein Fahrgeschäft. Freefall heißt es, glaube ich. Man fährt 80 Meter in die Höhe und innerhalb von, sie meint, es wären ganze 2 Sekunden, fällt das Ganze wieder nach unten. Auch da muss ich ganz schön viel Vertrauen haben, dass dieses Gerät mich hält und der Gurt nicht aufgeht und alles so funktioniert, wie der Betreiber sich das gedacht hat. Apropos Technik, Vertrauen haben wir heute auch in unsere Technik hier, dass die Mikros funktionieren und ein Dankeschön an Sebastian und Jens, weil ich da ganz großes Vertrauen habe, dass auch die Präsentation an der Wand steht, die wir so schön vorbereitet haben für Sie. Jetzt haben wir heute Morgen ein kleines Experiment gemacht, ein kleines Vertrauensspiel. Hinterher haben Sie von uns auch einen kleinen Vertrauensbeweis gekriegt, etwas Schokolade. Und ich würde gerne mal wissen, wie es Ihnen dabei ergangen ist, wie das so war, sich die Augen verbinden zu lassen oder auch die Augen einfach nur zu schließen und demjenigen, den ich vielleicht auch gar nicht so gut kenne, zu vertrauen, dass er sich an die richtige Stelle setzt. Und ein paar habe ich ja selber geführt und würde gerne mal, ich hoffe, ich schocke jetzt hier keinen, dass sie einfach schön mitmacht, mal einmal hören, wie es so war. Sabine, wie war das mit dem Vertrauen heute Morgen?
Für mich ist es ganz fürchterlich, wenn ich nicht sehe und irgendwo langlaufen muss und nicht weiß, wo. Ich habe vertraut, dass der Achim mich gut zu meinem Platz führt, aber das Gefühl ist ganz schlimm für mich und ich hatte auch ganz nasse Hände.
Ja, danke schön. Ich weiß, Sie wurden auch geführt. Dürfte ich Sie auch fragen, wie es Ihnen dabei ging? Ist das in Ordnung?
Mir geht's gut dabei. Ich bin das gewohnt und ich habe wirklich Vertrauen in die Menschen, die jetzt mit mir den Gottesdienst besuchen.
Danke schön. Monika, daneben, war es komisch? Hast du dich wohl gefühlt? Hast du den richtigen Platz bekommen?
Ich habe den richtigen Platz gefunden, weil ich fand es interessant. Ich wusste immer, wo ich war in dieser Kirche, weil die Kirche mir vertraut war und das war schön für mich.
Genau, wir haben ein bisschen Labyrinth versucht, aber es ist halt auch schwierig. Wir hörten zwischendurch, ich vertraue Ihnen ja, aber auch so ein bisschen, ich sitze lieber hinten oder ich sitze lieber vorne. Monika, hast du den Platz gekriegt mit hinten?
Ja, war in Ordnung. Ja, also ich habe kein Problem damit. Ich finde das immer ganz spannend, so mit geschlossenen Augen oder verbundenen Augen irgendwo hingeführt zu werden. Ich war auch mal bei so einem Blind Date, wo es wirklich so im Dunkeln war. Das fand ich auch total spannend.
Danke dir. Jetzt frage ich mal hier einmal den Ehepartner, weil der hatte die Augen nicht verschlossen. Hatte der denn Vertrauen, dass ich seine Frau zu dem richtigen Platz führe oder dass sie vielleicht ganz woanders sitzt?
Ich hatte nur das Vertrauen, als ich herkam, dass ich zum Gottesdienst ging und nicht irgendwie eine Theatervorführung haben wollte.
Okay, okay. Alles klar. Ja, Vertrauen schenken heißt heute unser Thema. Und wir haben da auch Vertrauen nicht nur in die Technik, sondern auch in unsere musikalische Begleitung. Und da ist einmal Herr Ernst Klar heute da und Bernhard und Susanne Oberle, die uns heute hier vertrauensvoll musikalisch durch den Gottesdienst führen. Wir feiern diesen Gottesdienst daher im Namen des Vaters, der uns 1001 Grund zum Vertrauen gab und gibt. Des Sohnes, der so vertrauenswürdig ist wie ein starker Fels. Und des Heiligen Geistes, der uns hilft, das Leben mit Mut und Zutrauen in Angriff zu nehmen. Amen. Die Kollekte während des zweiten Liedes ist für diakonische Aufgaben der Gemeinde gedacht. Und am Ende, am Ausgang, sammeln wir heute für uns selbst, und zwar für die Jugendarbeit in der evangelischen Versöhnungskirchengemeinde in dem Fall. Genau, daher würden wir uns da über Spenden sehr freuen. In den Ferien gibt es keinen Kindergottesdienst, deswegen fällt das heute hier mit dem Segenstunnel aus. Und wir singen jetzt im Anschluss das Lied, was wir gerade schon geübt haben, aus den Freitönen und hier angeschlagen wird, Auferstehen, Auferstehen.
Wir beten gemeinsam den Psalm 116, heute in der Übertragung von Peter Spangenberg im Wechsel. Ich habe dich lieb, mein Gott, denn du hörst mir zu, wenn ich mit dir rede. Zuweilen gerate ich in Panik und denke sogar an den Tod. Und du kommst. Nimm meinen Kummer an dich und schenkst mir neuen Mut. Selbst wenn ich mich quäle oder nicht weiter weiß, ich glaube. Ich halte mich fest an dir. Ich kann dir kaum etwas dafür geben, höchstens mich selbst. Amen.
Ich begrüße Sie ganz herzlich heute Morgen zu unserer Talkrunde zum Vertrauen und zu dem Thema, wem vertraust du? Was haben Christen denn zu diesem Thema Vertrauen zu sagen? Denn schließlich sind wir ja heute nicht in einem Theaterstück, sondern in einem christlichen Gottesdienst. Dazu begrüße ich in meiner Talkrunde heute Morgen drei Mitarbeiter oder ja, die am Gottesdienst ja auch mit beteiligt sind. Zu meiner Linken einmal Miriam Ellermann, unsere Pfarrerin, die an diesem Update-Konzept auch kräftig mitwirkt und beteiligt ist. Und um nur einen Teil zu nennen, weil es gibt natürlich ganz viele Aufgabengebiete, ist sie auch noch im Kinder- und Familiengottesdienst sehr aktiv. Daneben Volker Weber, auch ein langjähriger Mitarbeiter unserer Gemeinde, der im Alpha-Kurs auch immer mitwirkt und an der Beteiligung oder den Schaukasten draußen gestaltet, den man vorne sieht. Werfen Sie da doch auch mal einen Blick rein. Und zu meiner Rechten Raimund Hepp, auch ein ehrenamtlicher Mitarbeiter im Alpha-Kurs, ganz fest mit dabei und auch hier im Update und im Feierabend-Gottesdienst. Ja, schön, dass ihr da seid. Vertrauen schenken. Jeder von euch hat so sein Thema da am Herzen und ich würde da mal gleich an Miriam weitergeben, was du denn so zum Thema Vertrauen und Vertrauen schenken, was dir da so am Herzen liegt.
Ja, Vertrauen ist ein großes Wort und das sind im Grunde genommen so viele kleine Schritte. Ich habe das eben so gespürt. Ich habe nicht die Augen selbst verbunden gehabt, sondern habe anderen, manchen von Ihnen, von euch, die Augen verbunden. Und manche ließen sich so ganz leicht führen. Da bin ich auch schon mal eine kleine Kurve gegangen und extra. Und manchmal musste ich so richtig schieben. So ist das mit dem Vertrauen. Man kann das nicht einfach machen oder einfordern. Das muss wachsen und wenn man sich so gar nicht kennt und von einer Person in die Kirche geschoben wird, dann ist das, kann ich gut verstehen, dass das gar nicht so leicht ist. Ich merke, in meinem Leben ist Vertrauen eigentlich auch immer und immer wieder so ein Thema. Ich will nicht sagen generell einen Wunderpunkt, aber doch etwas, wo ich spüre, da wirbt auch Gott immer wieder neu um mein Vertrauen und ich buchstabiere das seit Jahrzehnten im Grunde genommen immer wieder durch, dass ich mein Leben wirklich ihm anvertraue, dass ich immer wieder sage, ich glaube, dass du es gut mit mir meinst, dass du ein Gott bist, der gute Pläne hat. Und selbst wenn ich die Verwirklichung nicht sofort sehe, möchte ich darauf vertrauen, dass das so kommen wird. Und das ist gar nicht immer so leicht.
Außenstehende denken bestimmt, dass du als Pfarrerin so einen extra Vertrauensbonus hast, sozusagen der kurze Dienstweg nach oben. Stimmt das?
Ach, wenn das mal so wäre. Nein, auch das ist genauso wie bei euch, wie bei Ihnen, wieder jeden Tag neu zu sagen, ich lege diesen Tag in deine Hände, bitte führe du mich, lieber Gott. Und es gibt Tage, da geht es leichter und es gibt Tage, da ist das unendlich schwer. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich wieder einmal eine Beerdigung habe. Da merke ich das nicht jedes Mal, aber ganz oft, so auf dem Weg aus der Trauerhalle hinaus zum Grab, dass ich anfange wirklich mit Gott zu streiten, zu diskutieren und zu hadern. Ich denke, all dieses Leid, all dieses Sterben, das ist schwer auszuhalten. Und ich wünschte so, dass es irgendwann ein Ende hätte. Ich lebe in dem Vertrauen, dass mein Leben in Gottes Hand geborgen ist und dass ich einst bei ihm sein werde. Aber die Tränen der Angehörigen zu sehen, gerade wenn Kinder oder Enkelkinder dabei sind, das tut jedes Mal wieder neu weh. Und das ging mir sehr stark so in unserer alten Gemeinde. Das war ein kleiner Ort mit einem kleinen Friedhof und in fast 10 Jahren wusste ich sehr genau, hier habe ich den und den und da liegt die beerdigt. Es war vielleicht ein Zehntel aller Gräber, wo ich wusste, da habe ich schon mal gestanden. Und da fiel mir das ganz besonders schwer. Und da habe ich wirklich oft mit Gott, ja, innerlich gemotzt und musste darum ringen, dass das so ist in dieser Welt, dass das dazugehört. Leid und Tränen, der Tod. Und jedes Mal spürte ich, wie die Sehnsucht in mir wuchs, dass das irgendwann einmal aufhören wird. Und dass es eines Tages eine neue Welt gibt, in der es keinen Abschied und kein Leid und keinen Tod und keine Trauer mehr gibt.
Danke dir für deine offenen Worte dazu. Volker, wie ist es in deinem Leben mit dem Vertrauen? Wann wird Vertrauen geschenkt bei dir oder wurde auch schon mal Vertrauen nicht geschenkt?
Ja, also ich muss sagen, wenn ich so einmal im Jahr zum Zahnarzt muss, ist mein Vertrauen jedes Mal auf dem Prüfstand. Und ja, das Thema Krankheiten, ich weiß nicht, wie es so Leuten geht, die so mit einem zusammenleben. Ich lebe ja alleine und ich bilde mir manchmal ein, dass es dann eigentlich noch ein bisschen schwieriger ist, gerade so mit diesem Thema Krankheiten umzugehen. Ich habe ja auch so eine chronische Darmkrankheit, Morbus Crohn, seit 2 Jahren weiß ich das. Und die kann manchmal ganz schön fies sein, die kommt so in Schüben. Dann hat man so, das ist immer so eine Vorstufe, das fängt dann mit so einem riesigen Magenrummeln an. Dann kriegt man irgendwann Durchfall. Und das kann sich schon den ganzen Tag, auch über Tage hinziehen. Und dann, ja, dann nimmt man Tabletten, dann geht das wieder weg. Und man hofft immer, ja, vielleicht hast du jetzt mal Ruhe. Hat man aber nicht. Und dann gibt es natürlich diese Nächte. Da wird man so nachts wach, oder ich werde nachts wach, kann nicht mehr einschlafen und dann kommen die Gedanken, was einem da so alles durch den Kopf geht, das ist nicht schön. Und wenn man dann auch nicht mehr einschlafen kann und dann tut's hier weh und da weh und dann denke ich manchmal, wie soll das werden, wenn ich mal noch älter werde? Wie gehe ich damit um? Und was passiert? Und komme ich überhaupt durch den Tag morgen? Da ist das mit dem Vertrauen nicht gerade einfach, das muss ich schon sagen.
Und hilft dein Glaube dir dabei, Vertrauen zu fassen, dass es besser wird, dass Gott dir hilft?
Ja, das ist, ich merke dann, wenn ich dann so in den Tag reingehe, dass es dann meistens ja dann so dann besser wird. Also ich richte mich oft auch daran auf, was ich so an anderen Leuten sehe, die auch an Gott glauben, die bedeutend schlechter dran sind als ich, was ich so mitkriege, die viel ernstere Krankheiten haben und die das auch hinkriegen. Und dann denke ich mir, wenn die so ein Gottvertrauen haben, dann sollte ich das doch auch schaffen können. Und ich habe schon viele Sachen gehabt, da habe ich auch natürlich auch gebetet, auch so, und aber auch gemerkt, ja, da kommt was, da kommt so ein Friede, so eine Ruhe. Oder es kommen Menschen, die sagen dann plötzlich was, wo ich so gar nicht mitgerechnet habe, auch mit demjenigen, der da kommt, der sagt dann, der spricht mich dann an, ich denke, ja, wieso, weiß er das jetzt? Oder ich habe ihm jedenfalls nichts erzählt. Der sagt dann so Dinge, die mir dann echt helfen und ich denke, ja, kannst doch, man hat dann kommt das Gottvertrauen dann doch schon zurück und ich denke, so ohne Gott wäre so gar nichts.
Danke dir für deinen persönlichen Bericht. Raimund, du hast 2 Kinder und im Vorfeld hatten wir darüber gesprochen, dass es auch Bibelgeschichten gibt, die einem manchmal zweifeln lassen oder wo es einem schwerfällt, Vertrauen zu halten. Möchtest du davon erzählen?
Ja, das würde ich gerne erzählen. bin ja jetzt noch nicht so lange im Glauben, so seit 3-4 Jahren und habe dann auch mich viel mit Bibellesen beschäftigt und ja, wenn man im Alten Testament liest, dann kommen einem schon Stellen entgegen, die einen herausfordern im Vertrauen in Gott. Also eine Geschichte, die mich sehr beschäftigt hat, ist in 1. Mose, ich glaube Kapitel 22 ist das, wo Abraham eine Prüfung gestellt kriegt von Gott, dass er seinen Sohn Isaak opfern soll. Und ja, er macht das dann ja auch wirklich, dass er mit seinem Sohn, ich glaube, in die Wüste auf den Berg geht und da ja, ihn wirklich bereit wäre zu opfern. Und das ist etwas, was wo ich Gott mit meinem Gottesbild so nicht übereinbringen kann, dass er ja Menschen auf die Art und Weise herausfordert. Da fällt mir das schon schwer, dann da ist mein Vertrauen dann manchmal auch ein bisschen angekratzt, wenn ich dann denke, warum macht Gott sowas, warum will er sowas?
Wisst ihr eigentlich, dass Glauben und Vertrauen in der Bibel ersetzbar sind? Und zwar hat das Martin Luther herausgefunden, indem er die Bibel studiert hat. Und ich gebe euch und Ihnen das mal mit nach Hause, wenn ihr mal Texte seht oder in der Bibel lest, ersetzt doch mal das Wort Glauben durch Vertrauen und guckt einmal, was dieser Worttausch mit den Texten macht und mit euch da macht. Ich danke euch in dieser Runde für euren wunden Punkte, die ihr uns gezeigt habt in eurem Glauben und eurem Vertrauen. Vielen Dank dafür.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich gebe es zu, mir ist immer so ein bisschen beklommen zumute, wenn ich die Telefonnummer wähle, die ich vom Bestatter oder der Bestatterin bekommen habe. Alles, was ich weiß, ist, dass da am anderen Ende der Leitung jemand einen Angehörigen verloren hat. Nur im Hören auf seine oder ihre Stimme und im Tasten nach Worten, ja, muss ich jetzt die richtigen Worte finden. Manchmal ist es ganz schnell und sachlich, das Gespräch, und nach wenigen Minuten wieder vorbei. Wir verabreden ein Trauergespräch und ich lege auf. Manchmal genügt eine kleine Frage und aus meinem Gegenüber am anderen Ende der Leitung sprudelt es nur so heraus. All das, was in den letzten Tagen oder Wochen geschehen ist. Noch sehr präsent ist mir die Antwort eines Mannes, der einfach sagte, wir versuchen Tag für Tag weiterzuleben, Tag für Tag zu überleben. Menschen trauern unterschiedlich, aber jeder, der es schon einmal erlebt hat, weiß, wie viel Kraft das kostet, weiterzuleben. Dieses Gefühl hatte eine Kollegin, Jugendpfarrerin in der Jugendkirche in Hamm, in einer Rundfunkandacht wunderbar eingefangen. Ich zitiere Katrin Berger aus der Kirche im WDR am vergangenen Karsamstag. Am Morgen danach wussten sie, dass die Welt sich weiterdrehte, dass es abends dunkel geworden war, wie jeden Tag, und morgens wieder hell. Schlafen war eher ein Rumwälzen gewesen. Die Bilder hinter den Augenlidern liefen wie ein Film in Dauerschleife. So, als wenn es helfen würde, immer und immer wieder zu sehen, wie er starb, um zu begreifen, dass er tot war. Und langsam begriffen sie, dass Jesus tot war, gekreuzigt. Und das tat noch mehr weh. Am Morgen danach wussten sie, dass sie etwas essen würden und trinken. Ihre Körper lebten weiter. Sie wussten, dass sie ohne ihn weiterleben mussten. Aber sie wussten auch, sie wollten es nicht. Und für 3 Sekunden war da immer diese Hoffnung, dass er vielleicht doch gleich wieder dastehen würde. Aber die 3 Sekunden danach tat es noch mehr weh. Doch sie standen auf zum ersten Tag ohne ihn und warteten, ohne zu wissen auf was. Und die Zeit ging voran und die Welt drehte sich weiter. Damals in Jerusalem, am Tag nach Jesu Kreuzigung, am Karsamstag. Nichts wird erzählt von diesem Tag, nur dass sie nichts taten. Nichts kann Ruhe geben, aber nichts ist auch die Bühne für die großen Fragen, die lauten Klagen, die Warums und die Wie jetzt weiter, auf die es keine Antwort gibt. Wie damals in Jerusalem bei den Angehörigen Jesu von Nazareth und auch heute in den Trauerhäusern dieser Welt. Ruhe, ein Nichts. Ein Schock. Stille jenseits des Lebens, wenn der Tod die Hauptrolle spielt. Und die Fragen. Menschen sterben, die anderen die Welt bedeutet haben. Und die, die sie geliebt haben, fragen sich, wie die Welt sich weiterdrehen kann. Und gleichzeitig drehen sie die Welt selbst mit weiter. Vor und hinter dem Nichts, der Stille und den Fragen, wird die Beerdigung organisiert, der Nachlass sortiert. Und während des Tuns und des Nichtstuns geht die Zeit voran, mal unfassbar schnell und einprägsam wie eine Grablegung, mal quälend langsam wie ein Trauerprozess. Soweit Katrin Berger in ihrer Rundfunkandacht. Karsamstag. Trauer. Dunkelheit. Nichts. Niemand von den Freunden Jesu ist dabei, als es unbemerkt von aller Welt am frühen Sonntagmorgen geschieht. Gott besiegt den Tod. Sie aber, seine Freunde, sitzen stumm voller Trauer und Angst hinter verschlossenen Türen, fürchten um ihr eigenes Leben, finden alles sinnlos, sind schwer damit beschäftigt, einfach weiterzuleben. Da kommen diese Frauen angerannt, atemlos, außer sich vor Glück und Überraschung und im totalen Gefühlsüberschwang, berichten, sie hätten Jesus gesehen und er habe sie zu ihnen geschickt, um ihnen diese unglaubliche Nachricht zu bringen. Jesus lebt. Ganz atemlos sind sie, außer sich vor Glück und Überraschung. Und die Jünger sitzen da und glauben es nicht. Für sie geht die Karsamstagsstimmung weiter. Dann geschieht Folgendes, wie es das Johannesevangelium im 20. Kapitel berichtet. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie Jesus sahen. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten später die Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale in seine Hand lege und meine Hand in seine Seite lege, dann kann ich's nicht glauben. Das muss ein ziemlich ätzendes Gefühl sein. Alle sind begeistert. Alle haben etwas Tolles erlebt. Nur er selbst, Thomas, ist außen vor. Vielleicht geht es manchem so, der zum ersten Mal in den Gottesdienst kommt oder in den Anbetungsgottesdienst. Scheinbar kennen alle andere die Lieder und den Ablauf und die Liturgie. Mit allen anderen redet Gott in Bildern und Eindrücken. Nur ich selbst höre und fühle überhaupt nichts. Vielleicht hat sich Thomas so ähnlich gefühlt. Furchtbar allein, weil er der Einzige ist, der Jesus verpasst hat. Der Karfreitag geht für ihn weiter. Die Dunkelheit, das Nichts. Diese Geschichte mit dem ungläubigen Thomas, wie sie traditionell genannt wird, hat mich schon immer fasziniert. Sie ist so realistisch und bodenständig. Sie vertreibt die Dunkelheit des Karfreitags nicht einfach so mit einem Handstreich, mit der Helligkeit des Ostermorgens. Diese Geschichte ist nüchtern und gibt mit der Figur des Thomas, der Skepsis und dem Zweifel Raum. Denn nicht immer und überall kann man an die Auferstehung glauben. Es geschehen Dinge in der Welt und im persönlichen Leben, die können unser Vertrauen in Gott und in das Leben grundlegend erschüttern. Ich glaube, auch Thomas ist nicht ungläubig, er ist skeptisch. Der Skeptiker schluckt nicht gleich jede Kröte, die man ihm serviert. Christlicher Glaube ist ein Glaube, zu dem der Zweifel, auch die Skepsis, dazugehört. Zweifel ist nicht das Gegenteil des Glaubens, sondern ein Element des Glaubens. Das sehen wir an dieser Geschichte. Die Zweifel des Thomas wurden hinterher nicht einfach gelöscht. Der peinliche Unglaube des Thomas fällt nicht der Endredaktion des Evangelisten zum Opfer, sondern bleibt stehen in der Bibel bis zum heutigen Tag. Thomas ist skeptisch. Er kann nicht einfach so glauben und vertrauen. Und das ist in Ordnung. Und er ist absolut ehrlich. Er täuscht keinen Glauben vor, wo keiner ist. Er tut nicht so, als würde er verstehen, wenn er in Wirklichkeit zweifelt. Er plappert nicht einfach ein Glaubensbekenntnis mit, ohne seinen Inhalt zu begreifen. Thomas will nicht einfach vertrauen, weil andere vertrauen. Und so stellt er diese Bedingung. Glauben kann ich erst, wenn ich meine Finger in die Nägelmale Jesu lege und meine Hand in seine Seite, die sie durchbohrt haben. Eine ganze Woche lang geschieht nichts. Eine ganze Woche lang ist das Zeitgefühl der Jünger nicht synchron. Für 10 von ihnen ist Ostern. Sie haben Jesus, den Auferstandenen, gesehen. Und für einen ist noch immer Karsamstag. Schwer auszuhalten. Schwer auszuhalten auch für uns, wenn wir die Karsamstage, die manchmal so viel länger sind als ein einzelner Tag, als eine Woche aushalten, überleben müssen. Dann kommt der nächste Sonntag nach Ostern. Und dann steht mit einem Mal tatsächlich wieder Jesus im Kreis seiner Jünger. Und diesmal ist Thomas auch da. Jesus tritt ein, obwohl die Türen verschlossen sind. Und er grüßt sie wieder, wie vor einer Woche. Friede sei mit euch. Und dann wendet er sich an Thomas persönlich. Jesus hat nicht nur die große Masse und die großen Ziele vor Augen. Er kümmert sich um einzelne Menschen. Er sieht die ganze Welt, aber er übersieht deswegen nicht die einzelne Person. Er liebt alle. Und er liebt jeden Einzelnen, als würde es nur ihn oder sie auf dieser Welt geben. Wie sehr Jesus Thomas liebt und ihm helfen möchte, sehen wir an dem, was Jesus tut und zu ihm sagt. Jesus streckt Thomas seine durchbohrten Hände entgegen und sagt: Leg doch deinen Finger an diese Stelle hier. Und sieh dir meine Hände an, wo sie die Nägel hineingeschlagen haben. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Haben Sie es bemerkt? Habt ihr es bemerkt? Es ist exakt das, was Thomas vor einer Woche zur Bedingung gemacht hatte, um glauben zu können. Er hatte es nicht zu Jesus gesagt, er hatte es zu den anderen Jüngern gesagt. Was muss das für ein Erlebnis für Thomas gewesen sein? Jesus kennt seine geheimsten Gedanken, seine Sehnsucht und seine Wünsche. Ich stelle mir vor, wie Thomas Gänsehaut am ganzen Körper bekommt, als er diese Aufforderung von Jesus hört. Tu das, wonach dein Herz sich sehnt, damit du vertrauen kannst. Jesus versteht nur zu gut, wie schwierig das ist, etwas zu begreifen, das noch nie vorher geschah. Jesus, der auferstandene, erhöhte Gottessohn, macht sich zu einem Mensch unter Menschen und streckt dem Thomas und auch dem Thomas in uns die Arme entgegen. Komm, du darfst mich berühren. Die Spuren des Karfreitages an Jesus sind noch sichtbar und spürbar. Der Auferstandene ist mit den Jüngern zutiefst verbunden in all dem Schweren, das sie erlebt und gesehen haben. Die Realität des Grauens wird nicht geleugnet. Sie ist noch da. Aber sie schnürt die Jünger und nun eben auch den Thomas nicht mehr vom Leben ab. Ostern führt über den Schmerz hinaus. Ostern lässt hoffen, darauf vertrauen, dass nicht die Sinnlosigkeit, nicht der Abgrund, nicht die Dunkelheit das letzte Wort haben, sondern der Glaube, das Vertrauen, die Liebe und die Hoffnung und das Leben. Und was macht das jetzt mit Thomas? Er hat ja nun grünes Licht bekommen, um den Glaubenstest zu machen, um zu berühren, um zu sehen. Macht er jetzt die Probe aufs Exempel? Es ist auf einmal gar nicht mehr nötig. Er muss nicht mehr Jesus anfassen wie einen Gegenstand, den man auf seine Qualität prüfen müsste. Thomas weiß nun auch so, wer vor ihm steht. Mein Herr und mein Gott. Der hartnäckigste Skeptiker legt das tiefste und kürzeste Bekenntnis ab. Thomas, der Nachzügler, ist mit einem Mal Thomas, der Anführer. Und Jesus erkennt sein Vertrauen an. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du, so sagt Jesus. Um dann hinzuzufügen, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. An wen dachte Jesus wohl, als er dieses geflügelte Wort zum ersten Mal aussprach? Dachte er an die anderen Jünger, die jetzt schon seit einer Woche so glühende, vertrauende Menschen waren, weil sie Jesus als den Auferstandenen gesehen hatten? Sind sie dieses leuchtende Vorbild? Von wegen. Sie saßen ja alle im gleichen Boot, hatten alle die gleichen Zweifel und Fragen. Und kein einziger von ihnen hatte geglaubt, bevor er Jesus gesehen hatte. Auf wen trifft es dann zu, dieser Satz? Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus hat alle die im Blick, die später an ihn glauben werden. Es ist, als würden die Gedanken von Jesus, während er mit Thomas spricht, plötzlich in die Zukunft wandern. Geradewegs zu uns hier heute Morgen. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem vertrauen. Jesus kennt unsere Zweifel und Fragen. Er weiß, wo unsere wunden Punkte sind, wo wir Mühe haben, ihm zu vertrauen. Welche Schwierigkeiten manche mit der Auferstehung Jesu haben oder mit anderen Dingen aus dem Glaubensbekenntnis. Mit manchem Erlebten, das wir nicht in Einklang bringen können, mit einem Gott der Liebe. Und auch mit manchen Geschichten, die in der Bibel überliefert sind. Mancher sehnt sich in die Zeiten von Thomas und Co. zurück. Ja, wenn ich sehen könnte mit meinen eigenen Augen, dann könnte ich an Jesus glauben. Das Sehen aber ist nicht die Bedingung für Glauben. Glauben heißt vor allem Vertrauen. Vertrauen, dass da einer ist, der lebt und der will, dass ich lebe. Einer, der mir die Arme entgegenstreckt und seine durchbohrten Hände und der sagt, ich kenne deine wunden Punkte. Gib mir deine Hand. Ich bleibe an deiner Seite. Du kannst mir vertrauen. Friede sei mit dir. Und so mündet schließlich der lange Weg von Thomas zum Vertrauen in diesen einen Satz. Mein Herr und mein Gott. Das ist nicht nur ein Glaubensbekenntnis, das ist wie ein Lebensprogramm. Von jetzt an gehöre ich dir mit Haut und Haar. Jetzt sollen alle Jahre, die du mir noch schenkst, einen Zweck haben. Möglichst viele will ich mit dieser Hoffnung anstecken, dass du lebst, Jesus, und dass du bei mir bist. Als der Portugiese Vasco da Gama um 1500 den Seeweg nach Indien entdeckte, war er höchst erstaunt, dort christliche Gemeinden vorzufinden. Gemeinden mit einer uralten Tradition. Sie nannten sich die Thomas-Christen, denn nach ihrer Überlieferung war Thomas als Missionar bis zu ihnen nach Indien gekommen und war dort als Märtyrer gestorben. Wer weiß, wohin unsere Wege uns führen werden, wieder in den Alltag nach den Osterferien, in die Schule, an den Arbeitsplatz, zu Kolleginnen, Freunden, Nachbarn. Vielleicht nicht bis Indien, aber vielleicht bis Lüdenscheid und Hagen und Dortmund und wo ihr und sie so alle arbeiten. Wer weiß, wo unsere Wege uns hinführen. Unsere Wege an der Hand des Gekreuzigten und Auferstandenen, der sagt, ich bin bei dir, alle Tage und bis an das Ende dieser Welt. Vertrau mir. Und Gottes Friede, der unser Verstehen so weit übersteigt und der größer ist als all unsere Skepsis und Zweifel, der bewahre uns im Vertrauen und lass es wachsen. Amen. Sie, ihr alle, haltet jetzt hoffentlich so ein Blatt in der Hand, das in groß hier vorne an der Leinwand zu sehen ist. Selig sind die und trotzdem glauben. Das ist die Einladung, den eigenen Wundenpunkt hier einzutragen oder die wunden Punkte. Das, was mich, was sie, was dich daran hindert manchmal, Gott uneingeschränkt zu vertrauen. Wir laden ein, in den folgenden Minuten darüber nachzudenken, wo ist mein Wunderpunkt? Was macht mir das Vertrauen manchmal oder oft so schwer? Und es einzutragen als erster Teil dieses Weges, den auch Thomas gegangen ist, den wunden Punkt zu benennen. Wenn ich nicht sehen kann, wenn ich dieses oder jenes erlebe, dann fällt mir das so schwer. Und dieses Kärtchen mitzunehmen in die nächsten Tage, auch mit dieser Verheißung. Selig, glücklich zu nennen sind die, die ihre wunden Punkte kennen und die sie Gott geben und sagen, und dann möge das Vertrauen wachsen, unser Glaube zu Gott, dass er da ist und uns mit unseren wunden Punkten liebt und einlädt zum Vertrauen an ihn. Ergänzend zu den Informationen, die ja schon vor dem Gottesdienst über den Beamer liefen und auch jetzt noch einmal, möchte ich noch eine traurige Nachricht mit Ihnen teilen. Verstorben ist Otto Wenzel, auch aus der Hochstraße. Er wurde 89 Jahre. Barmherziger, gütiger Gott, in deiner Hand liegt unsere Zeit. Lass uns darauf vertrauen können. Und lass es auch die Angehörigen von Otto Wenzel tun können, dass sie darauf vertrauen, dass er bei dir geborgen ist in Zeit und Ewigkeit. Segne sie auf ihrem Trauerweg und lass Menschen da sein, die ihn mitgehen. Amen. Herzlich danken wollen wir für den Klingelbeutel vom Ostersonntag und für die Kollekte. Im Klingelbeutel wurden 145,85 Euro gesammelt, in der Ausgangskollekte 159,28 Euro. Und wie schon am Anfang gesagt, ist die heutige Ausgangskollekte für die Jugendarbeit unserer Gemeinde bestimmt. Herzlichen Dank dafür. Und nun lade ich ein, dass wir aufstehen, um vielleicht mit manchem wunden Punkt, auch mit manchem Zweifel und Skepsis im Herzen, uns das doch und dieser Welt gegenseitig zuzusprechen, zuzusingen, worauf wir vertrauen. Wir singen unser Glaubensbekenntnis. Wir wollen miteinander für uns und für diese Welt beten und bleiben, soweit es möglich ist, dazu stehen.
Jesus Christus, gekreuzigter und auferstandener Herr, wir bringen dir unsere persönlichen wunden Punkte, die es uns schwer machen, dir zu vertrauen. Lass uns glauben können, dass du da bist, auch wenn wir dich nicht sehen und nichts von deiner Nähe spüren können. Erbarme dich über unsere Misstrauen und unsere Skepsis.
Jesus Christus, wir beten für Menschen, die Schweres erleiden müssen. Den Abschied von lieben Menschen, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Flucht und Vertreibung oder andere Schicksalsschläge. Wir bitten dich, dass du ihnen Kraft schenkst. Wir bitten dich für uns selbst um Aufmerksamkeit, für Menschen, denen es schlecht geht. Hilf uns, ein Stück ihres Weges mitzugehen. Schenke uns offene Ohren und Herzen für die, die nicht vertrauen können. Lass uns glaubwürdige Zeugen deiner Liebe sein und Hoffnung und Frieden in diese Welt tragen.
Jesus Christus, du Auferstandener, wir bitten dich, dass du segnend und friedenstiftend in all die Krisenherde unserer Zeit eintrittst. Wir bitten dich für Paare und Familien, die einander fremd geworden sind, um Frieden und neue Hoffnung. Wir bitten dich, dass die Kriegstreiber dieser Welt sich ein Beispiel an deiner Gewaltlosigkeit nehmen. Wir beten für unsere Partnergemeinden in Berlin und in Nowoscherkassk und im Kongo, dass du ihnen inmitten ihrer Fragen und Herausforderungen deinen Frieden schenkst und sie zu Friedensbotschaften in ihrer Umgebung machst. Und alles, was noch ungesagt ist, was an Gedanken, an Bitten, an Zweifeln und Klagen in uns ist, das sagen wir dir im Gebet des Vertrauens, das schon du, Jesus, mit deinen Freundinnen und Freunden gebetet hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich persönlich finde es ja immer schön, auch das Schlusslied im Stehen zu singen. Und darum lade ich jetzt auch dazu ein, wer noch ein bisschen stehen kann, unser Schlusslied zu singen. Gottes Segen ist wie ein Rückenwind für diesen Sonntag und für den Alltag, der für viele morgen wieder beginnt. Bevor ich in uns zuspreche, möchte ich noch herzlich einladen zum Kirchcafé, gleich im Anschluss an den Gottesdienst. Und die gute Nachricht für alle Kids, nächsten Sonntag ist auch wieder Kindergottesdienst. Und nun empfangt Gottes Segen als Rückenwind für den Alltag und für den Sonntag, für jeden Tag eben. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott schaue dich freundlich an und er gebe uns und dieser Welt seinen Frieden. Noch eine wichtige Nachricht und eine Einladung. Unser Segnungspoint hat gleich geöffnet nach dem Gottesdienst.